Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Durch die Bibel. Auf unserer Entdeckungsreise durch das Hohelied Salomos kommen wir heute an eine der etwas intimeren Stellen dieses Buches. Haben Sie aber keine Bange, denn das Hohelied, das von der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau handelt, spiegelt ja auch die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel wider. Und Christen erkennen in diesem alttestamentlichen Buch jede Menge Hinweise auf die enge Liebesbeziehung zwischen Jesus Christus und der christlichen Gemeinde, beziehungsweise zwischen Jesus Christus und jedem einzelnen Christen. Sie erinnern sich, Sulamit, eine sonnenverbrannte und hart arbeitende Hirtin, hat sich in einen Mann verliebt, der behauptet, ebenfalls ein Hirte zu sein. Doch weil von seiner Herde bisher nichts zu sehen war, will Sulamit von ihm wissen, »Sag mir, mein Geliebter, wo lässt du deine Schafe weiden? Wo lässt du sie am Mittag lagern? Lass mich nicht vergebens nach dir suchen, nicht umherirren bei den Herden anderer Hirten.« Die Antwort klingt so, als würde der Hirte ein wenig herumdrucksen. Sulamit könne ja den Spuren seiner Schafe folgen. Vor allem aber sei es wichtig, dass sie sich um ihre kleinen Zicklein kümmert. In den beiden Einführungssendungen zum Hohelied habe ich ja schon verraten, dass dieser Hirte in Wirklichkeit gar kein Hirte ist und seine wahre Identität erst später preisgibt. Möglicherweise ist das der Grund, warum er Sulamit eher ausweichend antwortet. Und dann ändert er auch noch ganz schnell das Thema. In Kapitel 1, Vers 9 lesen wir in der Lutherbibel, »Ich vergleiche dich, meine Freundin, einer Stute an den Wagen des Pharao.« Erinnern wir uns daran, was es mit den Wagen des Pharao auf sich hatte. Als Mose und die Israeliten auf ihrer Flucht aus Ägypten ans Rote Meer kamen, stellten sie fest, dass jeglicher Ausweg durch die schnell herannahenden Kampfwagen des Pharao blockiert war. Es war eine furchterregende Armee mit ihren Pferden, Kampfwagen und Wimpeln, die über den Wagen im Fahrtwind flatterten. Der Anblick muss überwältigend gewesen sein. Der angebliche Hirte, Sulamits Bräutigam, will mit seinen Worten offenbar zum Ausdruck bringen, dass er von der Schönheit dieses Mädchens vom Land, dieses Aschenputtels, schier überwältigt ist. Das Getue der vornehmen Hofdamen ist ihr fremd. Sie war noch nie in einem Schönheitssalon gewesen. Sie hat sich noch nie richtig um sich selbst kümmern können. Aber darauf kommt es dem Bräutigam auch gar nicht an. Sulamit besitzt eine atemberaubende, natürliche Schönheit. Und so fährt er fort, indem er das, was ihm an ihr gefällt, beschreibt. Weiter ab Vers 10. Deine Wangen sind lieblich mit den Kettchen und dein Hals mit den Perlenschnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit kleinen silbernen Kugeln. Deine Wangen sind lieblich und sie hat einen schönen Hals. Wie zart und liebevoll das klingt. Er sagt, dass er sie am liebsten mit Schmuck bedecken möchte. Jedes einzelne Stück würde ihre Schönheit noch mehr hervorheben. Zugleich erwähnt er Teile ihres Körpers, die er als anziehend empfindet, die ganz gewiss auf Zärtlichkeiten ansprechen und deren Berührung ganz allein im Rahmen einer Liebesbeziehung möglich ist. Der Hirte redet von dieser jungen Frau auf eine Art und Weise, die deutlich macht, dass sie seine Braut sein wird. Im Neuen Testament wird die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam mit der Beziehung zwischen der christlichen Gemeinde und dem Herrn Jesus Christus verglichen. Im geistlichen Sinne ist die Gemeinde die Braut und der Bräutigam ist Jesus Christus. Findet er irgendetwas an der Gemeinde schön? Wenn ich diese Frage stelle, muss ich mir vor Augen führen, dass wir alle einmal verlorene Sünder waren. Aber er hat uns gefunden und erlöst. Sulamit besaß eine natürliche Schönheit, obwohl sie vernachlässigt worden war. Doch wir besitzen noch nicht einmal das. An uns gibt es ganz und gar nichts, was Christus als reizend empfinden könnte. Wir bringen ihm nichts. Er gibt uns alles. Das gleiche Bild kann man auch auf Israel anwenden. Als Gott kam, um die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien, sprach er nicht etwa, ich werde euch befreien, weil ihr so ein liebenswertes und außergewöhnliches Volk seid und weil ihr den Ägyptern haushoch überlegen seid. Das waren sie nämlich überhaupt nicht. In Wirklichkeit waren die Israeliten als Volk klein und unterlegen. Er sprach auch nicht, was seid ihr doch für ein treues Volk gewesen. Sie waren untreu gewesen, absolut treulos und götzendienerisch. Sie wollten zeitweise von Gott nichts wissen. Sie hatten Gott ihren Rücken zugekehrt und hatten in abgrundtiefer Sittenlosigkeit gelebt. Was aber gefiel Gott denn an ihnen? Warum hat er überhaupt seine Zeit mit dem Volk Israel verschwendet? Nun, Gott hat Mose gegenüber eine Begründung genannt, die auch in der Apostelgeschichte in Kapitel 7, Vers 34 wiedergegeben wird. Sie lautet, »Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes und habe sein Seufzen gehört.« Darauf hat Gott reagiert. Er konnte das Leiden der Israeliten nicht länger mit ansehen, und ihr Seufzen tat ihm weh. Ihr verlorener Zustand war es, der Gott dazu bewegte, eine Rettungsschneise für Israel zu schlagen. Und er sagte, dass er sich an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob erinnerte. Gott ist seinem Wort treu. Wenn er etwas verspricht, dann zieht er das auch durch. Und es war unser erbärmlicher verlorener Zustand, der ihn auch dazu brachte, eine Bahn zur Erlösung für uns, die Gemeinde, frei zu machen. Gott sagt uns, dass wir errettet werden, wenn wir nur Christus vertrauen, nicht mehr und nicht weniger. Die Aussage des Bräutigams im Hohelied, wir wollen dir goldene Kettchen machen mit kleinen silbernen Kugeln, das ist für mich ein Bild von dem, was unser himmlischer Bräutigam für uns Christen tun wird. Ein Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, macht das deutlich. Christus liebte die Gemeinde und gab sich selbst für sie. Er tat dies, um die Gemeinde heiligen und reinigen zu können, indem er sie mit Wasser durch das Wort wusch. Man könnte in diesem Zusammenhang von einer wahren Wunderseife reden. Er tat dies, damit die Gemeinde seinen eigenen Ansprüchen genügen kann. Eine herrliche Gemeinde soll es sein, ohne das geringste Fältchen oder den winzigsten Hautfleck, für ihn bereitet. Was passierte mit der Gemeinde? Er hat uns erlöst. Er hat den Preis für uns beglichen. Er hat unsere Sünden abgezogen und seine Gerechtigkeit hinzugefügt. Wir sind mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt und können so vor seinen Augen bestehen und werden von ihm, unserem Freund, angenommen. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hohelied Salomos, Kapitel 1. Wir befinden uns in einem Abschnitt, in dem wiedergegeben wird, wie die beiden Liebenden Zwiesprache miteinander halten. In den zurückliegenden Versen 9 bis 11 haben wir gehört, wie der vermeintliche Hirte der schönen Sulamit Komplimente macht. Ab Vers 12 äußert sie nun ihre Bewunderung für ihn, ihren Freund, ihren Bräutigam, ihren König. »Als der König sich herwandte, gab meine Narde ihren Duft«, so heißt es in Vers 12. Die Elberfelder Bibel hat hier meines Erachtens eine bessere Übersetzung. Solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Und noch eindeutiger ist die Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Wenn mein König mit mir speist, riecht er den Duft meines Nardenöls. Insgesamt erhalten wir ein Bild, wie der König und seine geladenen Gäste bei einer Tafelrunde liegen und zusammen speisen. Diese Tafelrunde ist ein runder Tisch, um den üppig gepolsterte Divane, also Liegesofas, angeordnet sind. Man erinnere sich nur an die alten Monumentalfilme, die im Altertum spielen, wo mit einer Straußenfeder bewedelte Römer, Ägypter oder Babylonier von Dienern ihr üppiges Mahl serviert bekommen. Der König sitzt bzw. liegt an solch einem runden Tisch. Ich habe den Eindruck, dass der gerade vorgelesene Vers 12 eine tiefere geistliche Bedeutung enthält. Wenn wir die Bibel durchforsten, stoßen wir in den Evangelien auf ein Bankett, auf ein feierliches Zusammentreffen mit dem König aller Könige, das auf uns jedoch einen ganz bescheidenen Eindruck macht. Als Jesus geboren wurde, kamen die Hirten von den Hügeln, um ihn im Stall zu besuchen. Dann kamen die Weisen aus dem Morgenland, um ihm Geschenke aus Gold, Weihrauch und Myrrhe zu überreichen. David dachte wohl schon viel früher an einen runden Tisch, als er, der König, in Psalm 23, Vers 5 schrieb, »Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.« Offensichtlich signalisiert dieses Bild von einer Tafelrunde ganz allgemein. Hier herrscht Friede und Wohlergehen, und die Anwesenden achten einander und genießen das Beieinandersein. Auch ein flachsblonder Bursche aus der amerikanischen Prärie hat vor Jahrzehnten die Einladung zu dieser Tafelrunde gehört und hat sie, Gott sei Dank, angenommen. Ich spreche von mir selbst. Ich sitze schon seit langer Zeit an der Tafel Jesu. Und Sie? Sind Sie auch Teil dieser Tafelrunde? Die Einladung an Sie wurde Ihnen längst übergeben. In Offenbarung 3, Vers 20 wird Jesus mit den Worten zitiert, »Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.« Also, was hält Sie zurück? Kommen Sie und nehmen Sie Platz. Und seien Sie nicht neidisch auf Sir Lancelot, der das Privileg hatte, ein Ritter der sagenhaften Tafelrunde von König Artus gewesen zu sein. Denn im Vergleich zur Tafelrunde Christi ist die Tafelrunde von König Artus nicht mehr als ein improvisiertes Treffen an einer umgekippten Kabeltrommel, an der Bauarbeiter mit Thermoskanne und Butterbrot ihre Mittagspause machen. Als der König sich herwandte, gab meine Narde ihren Duft, heißt es in Vers 12. Die Narde ist, bildlich gesprochen, der Duft des Lebens Christi. Und dieser Duft sollte auch der Duft unseres Lebens sein, den wir durch Umgang mit ihm bekommen. Wenn wir an seiner Tafel Platz nehmen, dann dürfte das schon reichen. Mit ihm das Abendmahl einzunehmen, wie es in dem ebenfalls zitierten Vers aus der Offenbarung heißt, das bedeutet, wahre und enge Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und genau das symbolisiert auch das Abendmahl, das wir in der christlichen Gemeinde miteinander feiern. Wenn die Feier des Abendmahls für Sie nicht mehr ist als ein Ritual, dann vergessen Sie es. Dann hat es keinen Wert. Ich habe einmal einen Brief von einer Hörerin erhalten, die mir schrieb, ich habe bisher noch nie gehört, dass wir dem Herrn Jesus tatsächlich sagen sollen, dass wir ihn lieben. Ich habe das noch nie so ausgesprochen, obwohl ich ihn tatsächlich liebe. Seitdem ich es in einer Sendung von Ihnen gehört habe, sage ich ihm morgens, mittags und abends, dass ich ihn liebe. Ich bin gewissermaßen dabei, das Versäumte aufzuholen. Und dann fügte sie hinzu, das Wort Gottes hat für mich eine neue Farbe angenommen. Es hat für mich eine ganz neue Bedeutung. Ich denke, was diese Frau erlebt hat, ist genau dasselbe, was ich mit den Worten ausgedrückt habe. Wir brauchen den Duft Christi in unserem Leben. In unserem Bibeltext aus dem Hohelied, Kapitel 1, kommen wir jetzt an eine Stelle, da macht die schöne Sulamit, die Braut, eine sehr intime, eine sehr erotische Aussage. Sie sagt zu ihrem Geliebten, »Mein Freund ist mir ein Büschel Myrren, das zwischen meinen Brüsten hängt.« Nun mag man sich fragen, was ein Büschel Myrren an diesem Ort zu suchen hat und ob es da nicht ziemlich stört. Aber vermutlich handelt es sich um ein Beutelchen aus Leder, in dem sich zerstoßenes, duftendes Harz der Myrrhe befand. Und das war der jungen Frau genauso nah wie ihr Freund. Ziemlich unverblümt heißt es in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, »Mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein mit Myrrhe gefüllter Beutel.« Was ich jetzt sage, mag für Sie nicht nur ungewohnt, sondern auch ziemlich gewagt klingen. Für mich ist das Ganze ein Bild dafür, wie eng die Beziehung zwischen Christen und ihrem Herrn Jesus Christus sein sollte. Gerade die Myrrhe weist ziemlich eindeutig auf ihn hin. Sie werden sich erinnern, dass eines der Geschenke, die die Weisen aus dem Morgenland Jesus brachten, Myrrhe war. Und als Jesus starb, brachten Josef aus Arimathea und Nikodemus Myrrhe, um damit seinen Leichnam zu salben. Die Myrrhe spricht von seinem gesamten Leben, von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Lassen Sie es mich so sagen: Christus sollte wie der Duft der Myrrhe unser Begleiter und unserem Herzen ganz nahe sein, selbst dann, wenn wir uns spät abends zur Ruhe begeben und schlafen. Wenn Sie nachts aufwachen, woran denken Sie dann? Machen Sie sich Sorgen um den nächsten Tag? Ich muss zugeben, dass ich das zu oft tue. Wie wunderbar ist es aber, die Sorgen abzuschalten und sich Jesus zuzuwenden, wenn einem bange ist oder man Sorgen hat. Wir sollten die Ermahnung aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8, befolgen. Ich lese diesen Vers vor und verbinde ihn mit ein paar erklärenden Zusätzen. Dort heißt es: Weiter, liebe Brüder, wenn ihr am Ende seid, was wahrhaftig ist, also Christus, was ehrbar, also ebenfalls Christus, was gerecht, also der Herr Jesus, was rein, er ist rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Bedacht sein, das bedeutet also, denkt jederzeit an Jesus, verliert ihn niemals aus dem Sinn. Wie der wohlriechende Duft aus einem Beutelchen mit Myrrhe eine Frau umgibt, so soll der Duft Christi euch umgeben. Und wer euch erschnuppert, soll wissen, ihr gehört zu Jesus Christus. Behalten wir also den Herrn Jesus Christus stets in unseren Gedanken. Wir verpassen so viel, wenn wir bloß irgendwelche Ratschläge beherzigen, die nichts weiter sind als Verhaltensregeln für ein christliches Leben. Auch bestimmte Rituale, die durchaus nützlich sein können, reichen nicht aus. Wenn wir Jesus allerdings als Ziel unseres Lebens haben, ihn, der unser Leben aufregend, berauschend macht und uns Gemeinschaft und Freude schenkt, nun, die Auswirkungen sind einfach unvorstellbar. Seine Gnade und seine Liebe und seine Barmherzigkeit gehören Ihnen. Machen Sie ihm nur die Tür auf. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Jesus steht wartend vor der Tür und klopft. Machen Sie ihm auf und lassen Sie ihn Anteil haben an Ihrem Leben. Mit dieser freundlich gemeinten Einladung möchte ich mich von Ihnen verabschieden. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es weiter mit dem ersten Kapitel aus dem Hohelied Salomos. Das schöne Mädchen Sulamit und ihr Geliebter tauschen weitere Komplimente aus. Und wir dürfen gespannt sein, was da noch alles zur Sprache kommen wird. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.